Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 84. Das Thema der Woche, ja, das sind unsere Depots, denn wir haben wieder eine Depot-Rückblick-Folge und werden mal betrachten, wie sich das Depot jeweils entwickelt hat, was es Neues gibt, was Altes, was raus musste und so weiter und so fort. Dazu später mehr. Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war bisher sehr angenehm, sehr entspannt. Ich freue mich, dass ich jetzt aber endlich wieder zu Hause bin, um mit dir hier diesen Podcast zu erstellen. Wie war es denn bei dir bisher?
Sehr ruhig. Ich hatte ganz viel Zeit, die Börsen zu beobachten und viel zu lesen. Das tat wieder gut. Du hast bestimmt einen Witz mitgebracht. Bring uns bitte alle zum Lachen.
Marcel, ich habe mich immer gefragt, warum ich eigentlich immer so müde bin. Und ich glaube, es liegt daran, weil so unglaublich viele Talente in mir schlummern.
Schlummern.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Marcel, ich hoffe, dass die Quartalszahlen nicht so schlecht waren wie mein Witz. Bitte.
Ja, nein, die Quartalszahlen waren natürlich wieder durchwachsen, wobei man sagen muss, dass einige Unternehmen doch ordentlich solide geliefert haben. Unter anderem PayPal zum Beispiel. Sie haben Erwartungen komplett übertroffen, der Gewinn um 162% angestiegen, Umsatz plus 30% und noch viel wichtiger, das gesamte Zahlungsvolumen hat um 50% zugelegt. Also das ist schon sehr, sehr enorm. Sie sind äußerst profitabel, wenn man überlegt, dass 6 Milliarden Dollar Umsatz zu 1 Milliarde Dollar Gewinn führen und die Aktie war auch an sich positiv gestartet und ist dann natürlich im Rahmen des gesamtschwachen Marktes nach unten gefallen. Weiterhin Nintendo, auch hier bist du ja, glaube ich, investiert sogar.
Ja, ich freue mich total. Analyse dazu gibt es natürlich auch von Peter bei uns auf der Webseite.
Und Nintendo kann insgesamt auf ein tolles Geschäftsjahr 2020 zurückblicken, denn vor allem die Konsole Switch hat dazu beigetragen, dass die Umsätze stark gewachsen sind. Hier plus 33% aufs gesamte Jahr, der Gewinn aufs gesamte Jahr sogar plus 85%. Und hier sieht man natürlich auch einen Corona-Profiteur, dass dann doch viele zu Hause geblieben sind und vor allen Dingen gezockt haben. Die Aussichten klingen zwar jetzt nicht unbedingt wunderbar, denn zum Beispiel Umsatz minus 9%, Gewinn minus 28%, aber man muss natürlich auch ein bisschen zurückblicken und sagen, es war halt ein 2020er Sondereffekt, den man letzten Endes hier eben jetzt auch ein bisschen rausrechnen muss. Deswegen ist die Entwicklung nicht so schwach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Ja.
Insgesamt muss man sagen, dass man bei Nintendo doch gute Sachen macht mittlerweile. Wir haben die Woche auch mal Switch gespielt, mit den Nachbarn. Das war ganz witzig an und für sich. Mhm. Und Mario Kart ist quasi ja auch immer ein
Könntest du dir vorstellen, hier irgendwann mal selber einzusteigen? Peter ist ja auch mit dabei.
Das stimmt. Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich bin lieber auf den Plattformen, die Spielehersteller quasi unterstützen. Hab mit Tencent ja auch schon relativ viel Gaming drin. Ist aber sicherlich eine Überlegung wert. Ja, also das muss man vielleicht auch gleich sagen, wenn man auch auf Activision Blizzard mit rangeht, die haben ja auch tolle Zahlen geliefert, sind auch klarer Profiteur der Corona-Krise und sind auch dort richtig stark gestartet. Also auch dort gab es starke Wachstumszahlen. Dann mal weg vom Gaming-Sektor, die Shop-Apotheke hat Ende dieser Woche auch geliefert und zwar 20% Gewinn plus und auch Umsatz plus 22%. An sich eine gute Entwicklung, die operative Marge ging allerdings zurück um 2 Prozentpunkte, was der Markt dann eben nicht honorierte und nicht akzeptierte. Deswegen die Aktie starke Minus, war zeitweise sogar zweistellig im Minus. Und naja, für 2021 ein Umsatz geplant von auch plus 20%. Man hat die Prognose bestätigt, eigentlich doch weiterhin gutes Wachstum. Und ich glaube, die Bewertung ist auch nicht mehr allzu hoch. Da könnte man sich durchaus mal anschauen, ob man hier vielleicht einen Einstieg erwägen würde. Die Zalando ging auch ganz gut ab in den letzten Monaten und Jahren, aber vor allem jetzt als Corona-Profiteur ist auch Zalando eben doch recht gut davongekommen. Q1 plus 47% Umsatz auf 2,2 Milliarden Euro. Ja, das ist doch schon eine gute Summe, ist, wenn man es mal hochrechnet. Ja. Aus Jahr hat man ja auch schon fast 10 Milliarden. Ne? Gewinn 34,5 Millionen und im Vergleich zum letzten Jahr auch das erste Mal ein Gewinn. Denn letztes Jahr gab es noch Verluste, auch durch Sondereffekte. Und jetzt ist Zalando eben doch positiv unterwegs, vor allen Dingen, weil sie auch Profiteur sind von den sinkenden Retourenquoten. Ganz wichtig.
Sie sind auch Profiteur von unserer Community. Ihr habt nämlich Zalando im Aktiencheck auf Platz, ich glaube, 3 gewählt. Sie sind dieses Wochenende mit dabei. Am Sonntag 18 Uhr bei uns bei YouTube ist es soweit. Cooles Unternehmen.
Den Ausblick haben sie außerdem noch angehoben. 5 neue Logistikzentren sollen gebaut oder geplant werden. Ne? Dann hat man ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. 200 Millionen Euro sollen quasi in Aktienrückkäufe gesteckt werden.
Ja, das ist schon wirklich enorm, also auch wirklich viel.
Darüber hinaus gab es natürlich noch ganz viele andere Quartalzahlen. Ne? Also Etsy hat geliefert. Also wirklich sehr, sehr breit gefächert mit ganz vielen Unternehmen, auch vor allen Dingen aus dem Tech-Bereich. Und es war eben durchwachsen. Ne? Wenn man so an Alteryx und Fastly denkt, ist es doch relativ, also hätte besser sein können. Aber andere sind natürlich wieder stark gestiegen und haben starkes Wachstum profitieren oder zeigen können. Das ist schon doch recht spannend, diese Berichtssaison.
Ja, wusstest du, wir hatten schon mal darüber gesprochen in unserem Aktienpodcast, Aktienpodcast-Hörerinnen und Hörer wissen einfach immer mehr, dass Altrand wollte ja Bilfinger übernehmen und ja, die Übernahmegespräche sind jetzt angeblich abgebrochen worden. Bilfinger und sein französischer Wettbewerber Altrand haben nach Medienberichten ja lange auch über eine Übernahme gesprochen und Altrand war bereit, 78% mehr zu bezahlen als der Schlusskurs am 20. Oktober 2020 war. Damals sind die Nachrichten zu Bloomberg durchgesickert und sie haben damit dann auch natürlich auch die Aktie gepusht, auch natürlich die Bilfinger-Aktie. Aber Altrand hat nicht die Möglichkeit, eine detaillierte Prüfung durchzuführen. Also Bilfinger will sich hier nicht in die Karten gucken lassen und das gilt auch nur so ein bisschen als Abwehrversuch. Also dass man einfach nicht wirklich übernommen werden möchte. Naja, für die Bilfinger-Aktionäre tut es mir natürlich leid. Ich hoffe, diejenigen, die mit dabei waren, haben dann auch mal verkauft. Nach einer Rallye von 78% ist das doch enorm, oder?
Ja, genau, gerade für den zyklischen Bereich. Und Bilfinger hat ja immer wieder mal Probleme auch aufgezeigt. Insofern wäre das vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, um mal hier zu vergolden. Und naja, wir werden sehen, wie es dann jetzt weitergeht, ob vielleicht Bilfinger einfach wirklich gar keine Lust hatte, übernommen zu werden. Kann ja gut möglich sein. Dann gab es ein IPO, lieber Philipp. Es ging um Baby- und Beauty-Produkte. Und zwar hat Jessica Alba ein Unternehmen gegründet, was sich The Honest Company schimpft. Und das heißt wiederum, dass man hier an die Börse gegangen ist, ziemlich erfolgreich an die Nasdaq, um genauer zu sein. Und der erste Kurs war gleich mal bei $21 statt den $16 Ausgabepreis, die voraus angesagt waren. Also doch eine gute Entwicklung in einem schwachen Marktumfeld und da kann man sagen, Chapeau, man hat das Unternehmen 2011 gegründet, also unter anderem auch Jessica Alba, die Schauspielerin und jetzt ist das Unternehmen mit $1,9 Milliarden bewertet.
Aber auch schon wieder, also weil in diesem ganzen Börsenprospekt wird ja auch darauf hingewiesen, dass man sehr, sehr abhängig von Jessica Alba ist und das ist natürlich auch das Risiko. Ich finde es natürlich ein toller Firmenname. Die ehrliche Firma, das ist fast genauso gut wie Modern Value Investing. Also das gefällt mir doch sehr gut, aber ich glaube, ich würde hier jetzt tendenziell nicht einsteigen. Wer ja auch, also wenn wer an Prominenten oder von Prominenten profitieren möchte, der kann sich natürlich auch mal Coty angucken. Die haben ja die Marken von den Kardashians gekauft. Also Wer vielleicht lieber in die Kardashians anstatt in Jessica Alba investieren möchte, der könnte das natürlich auch mit Coty machen. Coty gehört ja auch zu JLB Holding mit. Und ich habe die Woche im Handelsblatt ein tolles Interview gelesen mit einem Justiziar von der JLB Holding. Die sind ja nur zu 11 und verwalten dieses Riesenvermögen dieser Holdinggesellschaft. Und es wäre fast meine Investmentidee der Woche geworden. Und das ist Kaffee. Und man hat ja Caring Dr. Pepper hat ja die JAB Holding und natürlich auch noch JDE Peet's. Und er sagt, Kaffee ist eigentlich, also weißt du, was das Geniale an Kaffee ist?
Die Leute zahlen jeden Preis dafür.
Die Leute zahlen jeden Preis und es ist die legalste Droge, die es gibt. Das ist selbst in Krisenzeiten, das ist krisensicher, das wächst. Die Leute konsumieren sogar tatsächlich auch mehr in Krisenzeiten, mehr Kaffee. Und ich glaube, ich muss auch irgendwann nochmal bei der JDE Peet's Holding einfach mal eine Position aufbauen. Wie siehst du das denn? Was sagst du? Kardashians, Coty, Jessica Alba oder JDE Peet's?
Weder noch.
Weder noch?
Ja, ich bleib da raus. Das ist nicht für mich. Ich hab da
Kaffee ist kein Geschäft für dich?
Kaffee ist für mich schon ein Geschäft, aber das hat ja jetzt erstmal mit Jessica Alba nichts zu tun und mit den Kardashians auch wenig.
Aber vielleicht trinkt
und,
die auch mal
beim Kaffee würde ich vielleicht sogar eher zu Starbucks oder McDonald's tendieren, die tatsächlich ja auch enorm Umsatz mit Kaffee machen. Also auch McDonald's meine ich damit, ne? Bei Starbucks ist klar, wobei die ja fast schon mehr Geld mit Eis machen.
Ja.
Muss man ja, also mit Eiswürfeln, mit Wasser. Das ist ja schon echt stark und deswegen würde ich, glaube ich, eher in die Richtung gehen, weil JDE Peet's gefällt mir nicht, dass sie offensichtlich nicht allzu viel Handelsvolumen am Tag haben. Also sind sehr, sehr illiquide. Das gefällt mir wirklich gar nicht.
Da ist natürlich wichtig, jeder, der jetzt sagt, hier, Achtung, Philipp und Marcel oder Marcel und Philipp haben das gesagt, wir müssen hier einsteigen, dann auch mit einem Limit natürlich auch einsteigen. Es gab ja vor 2 Wochen, war das so, hast du das gelesen, da hat eine Frau bei der Commerzbank, glaube ich, eine Aktie geordert und ist dann natürlich relativ schnell in die Miesen gerutscht.
Ganz
also weil sie ohne Limits in eine sehr illiquide Aktie eingestiegen ist. Davor müssen wir natürlich warnen und hätte sie mal unseren Podcast gehört, dann wäre ihr das auch nicht passiert. Kaffee gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Ja, es gibt große Packung, kleine Packung, dicke, dünne. Es gibt ökologisch, bio, Fairtrade und Fairtrade ist jetzt genau auch mein Stichwort. Corona lässt nämlich die Umsätze mit Fairtrade-Produkten senken. Und Verbraucher haben im vergangenen Jahr immer seltener zu Fairtrade-Produkten gegriffen. Wusstest du das?
Nein.
Und das hat mich doch schon sehr gewundert. Also in Krisenzeiten scheint unser Umweltbewusstsein doch nicht so gut zu sein. Und es ist der erste Rückgang. Vor allem bei Textilien war dieses Siegel während Corona nichts mehr wert. 5% weniger als 2019. Finde ich doch schon sehr viel, oder?
Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
Nee.
Ich sag's auch nicht. Also ich habe jetzt länger drüber nachgedacht, weil ich es vorhin gelesen habe, aber irgendwie fällt mir nicht ein, woran das liegen könnte, denn es ist jetzt nicht so, dass es allen so schlecht geht, dass man jetzt auf bestimmte Standards nicht mehr
achtest du, wenn du einkaufen gehst, auf Bio, Fairtrade? Also ich achte auf Bio, muss ich sagen, vor allem bei Fisch und Fleisch. Aber wie ist es bei dir, wenn du einkaufen gehst oder sagst du einfach?
Rein in den Korb.
Nein. Rein in den Korb. Bastard, ist nur abgelaufen.
Das nehme ich noch mit. Nein, also ganz so schlimm ist nicht. Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich sehr, sehr selten, also fast gar nicht einkaufen gehe. Dementsprechend ist meine Freundin permanent unterwegs, und zum Einzukaufen.
Achtet die darauf?
Und sie achtet schon, also vor allen Dingen bei Eier, bei Fleisch natürlich darauf, dass das alles dann auch ein bisschen nachhaltig und natürlich auch gut, ich sag mal, ja, irgendwo gut dasteht und nicht jetzt zu schlechten Gewissen führen sollte.
Ja.
Und ich sag mal, bei Kleidung, ist halt so eine Frage,
wo man darauf?
Nicht oft, also nicht aktiv tatsächlich. Also ich gucke nirgendwo, wo das jetzt herkommt. Da bin ich ganz ehrlich, da mache ich mich auch frei davon. Kann durchaus sein, dass man dann hier und da irgendwo eben vielleicht, wenn man die Moralbrille da richtig tief ansetzt, dass man da vielleicht den einen oder anderen Fehler macht aus dieser
Würdest
Sicht.
Du mehr Geld bezahlen? Also wenn, nehmen wir jetzt mal an, du kaufst bei, wie immer, deiner Marke Gucci.
Nein, das ist doch du für
ja, jetzt nehmen wir mal an, du wärst ich und du kaufst bei Gucci ein und dann hast du die Wahl, anstatt 5.000 Euro für die Hose 5.500 zu bezahlen, weißt aber, es ist Fairtrade. Ja. Marcel, was würdest du machen?
Zeig mal deine Hose. Ich würde wahrscheinlich ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt nicht aktiv, also ich schaue nicht aktiv drauf. Es gibt ja so nachhaltige Produkte, das ist vielleicht, um wieder ein bisschen ernster zu werden, bei Zalando sieht man ja tatsächlich, ist es jetzt nachhaltige Klamotte, also auch nach gewissen Standards.
Ehrlich?
Ja, das zeigt direkt an, ist ein nachhaltiges Produkt oder nicht nachhaltig. Na, dann wie Adidas zum Beispiel jetzt eben Schuhe dann doch produziert, die ja wirklich nachhaltig sind, weil sie aus alten, recycelten Plastik oder so sind, ne, oder anderen Materialien, je nachdem. Das ist ja schon mal gut. Aber ganz ehrlich, ich bin, wenn ich jetzt eine ganz normale Hose kaufe mit Jeans, und jetzt nicht für 5.500 Euro.
Ja, und jetzt glaube ich genauso, so denken wir alle.
Ja, es kann sein. Aber warum geht's dann zurück?
Naja, weil die Leute, glaube ich, vielleicht viel weniger. Oder es liegt natürlich daran, weil die Online-Stores mehr, also wenn du im Laden bist und dann siehst du vielleicht Fairtrade ausgeschildert, dass du so intuitiv dann sagst, so als jetzt gehe ich mal in die Fairtrade-Ecke.
So als Werbeeffekt. Ja. Es kann sein, dass vielleicht mehr Online-Shops noch nicht so wirklich dieses nachhaltige Werben. Ja, und das auch nicht
ausweisen.
Genau, weil Zalando und About You weiß ich, dass sie es machen. Mhm. Und sicherlich, wenn man das öfter irgendwo liest, kann es sein, dass natürlich dann wieder bevorzugt wird. Hm. Möglicherweise. Naja, ist natürlich auch 5% weniger, heißt ja auch, das ist eine relative Zahl. Das sind ja Prozentzahlen. Ja, also sprich, es kann ja auch sein, dass gerade auf einem deutlich geringeren absoluten Niveau natürlich den prozentualen Anteil davon natürlich wieder größer ausgewiesen ist. Statistik eben, ne? Muss man vielleicht mal noch tiefer in die Zahlen schauen. Mal schauen, wie es dann sich im nächsten Jahr entwickelt und du vielleicht dann sagen kannst, dass wieder mehr auf Fairtrade geachtet wurde. Wir werden es sehen, Philipp. Ja, wenn du Gucci kaufst, bist du wahrscheinlich sowieso Fairtrade dabei.
Ja.
Die Zinserhöhungen haben mich beschäftigt diese Woche. Und zwar
ist das Fairtrade?
Das muss man sich schon mal fragen. Ne? Also mein Highlight dann auch in dem Zusammenhang ist die Frau Yellen, die Finanzministerin der USA. Mhm. Und jetzt hat man hier gesagt, es ist durchaus denkbar, dass die Zinsen steigen könnten in diesem Jahr. Und dann ging es für die Märkte nach unten. Ja, der Abverkauf wurde eingeläutet und es ging halt rasch runter. Und dann hat sich ein paar Stunden später Frau Yellen nochmal geäußert, hat gesagt, Leute, hört mir doch mal richtig zu. Also nach dem Motto, ja, so unterbewusst hat sie diesen O-Ton mitgegeben. Es kann sein, dass für den Fall, dass die Märkte überhitzen, dass zu viel Liquidität da ist, dass die Inflationsängste noch mehr geschürt sind und zur Realität werden, dann kann es sein, dass man hier Prozentpunkte hochgehen muss. Ja, und das wäre natürlich dann ja auch nur ein kleiner Teil. Das heißt, es ist nicht so, dass gleich die Zinsen sonst wohin springen, sondern da auch nur relativ geringfügig. Aber auch das ist natürlich belastend. Und jetzt wissen wir natürlich, dass die Woche relativ schlecht gelaufen ist für die Börsen. Und na gut, jetzt müssen wir halt damit leben und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Markus Koch hat ja auch die Woche erwähnt, dass wichtig wird, wie sich die Arbeitsmarktzahlen in den USA entwickeln. Und er geht ja davon aus, dass wenn das passiert, dass erstmal die Anleihenkäufe zurückgefahren werden. Also eine Zinserhöhung, glaube ich, hier sind wir noch ein paar Quartale weit weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch in den USA bald passiert. Also was heißt bald? Auf Sicht von 2 bis 3 Jahren doch passieren könnte. Wie siehst du das?
Ja, durchaus denkbar natürlich. Ne? Wenn man jetzt doch viel Geld in den Markt schießt, kann es auch sehr stark sein, dass man da wieder ein bisschen zurückfahren muss, indem man einfach die Zinsen ein bisschen erhöht. Wichtig ist nur, dass es natürlich nicht so erhöht wird, dass es irgendwie die finanzielle Stabilität belastet. Und auch das werden sie ja zu verhindern wissen. Das ist ja letzten Endes die Aufgabe der Fed. Und deswegen sehe ich das eigentlich ziemlich entspannt. Und mich nervt dann auch ein bisschen so diese extreme Volatilität und diese Nervosität der Märkte, wenn es mal hier nur darum geht, dass die Zinsen ein wenig steigen könnten oder fallen könnten, je nachdem. Und hier wird immer bei jeder Nachricht
zu tief. Aber das ist ja auch immer eine Chance.
Es ist auch immer wieder eine Chance. Du hast natürlich völlig recht. Man muss es nutzen und zu seinen Gunsten nutzen.
Ja, das auf jeden Fall. Bestellst du eigentlich viel zu essen?
Tatsächlich doch immer wieder mal.
Ja. Wo bestellst du bei Lieferando zum Beispiel?
Genau,
Lieferando. Lieferheld, wie sie alle heißen und
Co. So viel sind es ja auch nicht mehr. Wir haben ja Lieferando, dass der Takeaway ist.
Ja.
Aber
Delivery Hero?
Gibt ja.
Sie haben ja WUWA übernommen und die Alteigentümer haben jetzt Kasse gemacht. Und das auch ziemlich enorm. Sie haben über Nacht mehr als 1 Milliarde, also Aktien im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro auf den Markt geschmissen. Die Beteiligung an Delivery Hero sinkt somit auf circa 6%. Und sie stießen über Nacht insgesamt 9,8 Millionen Aktien am Berliner Essenslieferdienst ab. Und das finde ich doch schon sehr viel, oder? Weil erst im März gab es grünes Licht, da hat Delivery Hero WUWA, also von den WUWA Brothers, für 5,7 Milliarden Euro übernommen. Und Wahnsinn, dass man dann doch hier so schnell so viel Kasse macht.
Ja, wobei ich glaube ganz einfach, dass man, wenn man einmal so viel Geld dann auch bekommt und sein Anteil so viel wert ist, dass auch dann diversifiziert werden soll. Und auch dann ist man ja so eine Art Venture Capitalist. Man kann ja im Prinzip relativ schnell mal Geld rausziehen, in andere Startups stecken. Und ich glaube, diversifizieren macht auch bei den wirklich reichen Menschen absolut Sinn. Und deswegen kann ich diesen Schritt nur nachvollziehen. Ganz ähnlich Jeff Bezos, der auch diese Woche für 2 Milliarden Dollar wohl Aktien verkauft hat. Das ist natürlich ein Klacks für das, was er hat. Ist das ja im Prinzip nichts. Und er hat ja letzten Endes auch viele Startups, die er damit auch wieder finanziert. Also man sollte das nicht überbewerten.
Ja, aber ich finde, es ist schon enorm. Also es ist schon eine schöne große Summe bei 1 Milliarde Euro. Das ist schon viel. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du ein iOS, ein iPhone, ein iPad oder irgendetwas hättest und würdest uns unterstützen mit einer positiven Aktien-Podcast-Bewertung. Den Link dazu gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes. Wir möchten dich auch recht herzlich einladen, uns auf Instagram zu folgen. Da gibt es immer richtig coole, spannende Sachen. Peter, seinen Newsletter zu abonnieren. Natürlich uns auch gern bei Facebook zu folgen, also in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Und ich würde sagen, Top und Flop der Woche startet jetzt.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Mein Top der Woche, Marcel, ist Crowdinvesting. Und wir müssen ja sagen, es gibt ja die Rocket Holding. Das ist eine riesen Crowdinvesting-Plattform und die unterteilt sich ja in drei verschiedene Schwerpunkte. Einmal haben wir die Green Rocket, die grüne Rakete. Hier kann man mit der Crowd investieren in nachhaltige Projekte. Dann gibt es die Home Rocket und es gibt die Lion Rocket. Die Home Rocket investiert natürlich in Immobilienprojekte und die Lion Rocket in Startups und auch mittelständische Unternehmen. Und was mir hier richtig gut gefällt, du musst dich nur für eine dieser drei Plattformen anmelden, aber kannst dann auch in alle investieren. Und hier muss man natürlich auch wie immer sagen, der Disclaimer, wir haben mit der Rocket Holding einen neuen Werbepartner und wir haben uns das Ganze mal angeschaut und wir möchten ja auch unser Portfolio diversifizieren. Und wir haben diese Woche das erste Mal auch unser privates Geld investiert in oder bei der Green Rocket. Und willst du unserer Community mal kurz erklären, in was haben wir dann eigentlich investiert?
Ja, also es geht hier bei diesem Projekt um ein, oder das heißt Brigantes oder Brigantes. Und das ist eine Art Schiff, das Fairtrade-Kaffee.
Ein Segelschiff.
Genau, ein Segelschiff.
Was im Prinzip sind wir auch wieder bei einem Fairtrade-Thema.
Genau, Fairtrade, also CO2-neutral auch eben versucht oder dann auch dementsprechend Kaffee hin und her transportiert und dann eben auch nach Europa bringt. Und das ist so ein Projekt, die quasi Geld gebraucht haben und dann das Ganze natürlich verzinsen, eine Mindestlaufzeit anbieten und dann wird man auch noch belohnt durch eben besondere Bonuszinszahlungen.
Genau. Das ganze Projekt oder die ganzen Projekte sind auch sehr seriös beschrieben. Man kriegt ja auch richtige Vertragsunterlagen auch noch mit dazu. Brigantes, also das erste Projekt, was wir uns jetzt rausgesucht haben über die Crowd, ist, jetzt gibt 5% Zinsen pro Jahr bei einer halbjährlichen Zinszahlung. Dazu gibt es sogar noch Naturalzinsen in Höhe von 0,5% in Form von Wertgutscheinen. Also vielleicht sitzen wir ja auch irgendwann mal mit unserem eigenen Fairtrade-Kaffee. Und dazu gibt es auch noch 0,15% Bonuszins pro verkaufter Tonne Kaffee ab der 26 verkauften Jahrestonne im Wertgutschein. Mir gefällt das Projekt doch ganz gut. Nächsten Monat wirst du dir ein neues aussuchen dürfen. Für alle, die sich dafür interessieren, also ich glaube, nächsten Monat werden wir vielleicht auch mal dann in Immobilien investieren, zum Beispiel auf der Home Rocket oder in der Home Rocket.
Genau, da hatten wir relativ viele Projekte, jetzt zum Beispiel hier ein neues Projekt in Wien, eben wirklich schöne Häuser, die man auch so mit ansehen kann und das Ganze dann auch natürlich auch hier wieder mit Early Bird Zinsen und allem drum und dran.
7,5%.
Sehr, sehr spannend. 7,5% ist super, gerade im Immobiliengeschäft lässt sich das doch super mit entwickeln. Da kann man natürlich mit profitieren und es geht eben nicht nur Aktien, sondern ich sag mal auch P2P oder eben auch Crowd Investing und das ist dann quasi unsere Form der Diversifizierung außerhalb und deswegen freuen wir uns da auf diese Kooperation.
Und das Schöne ist hier halt auch wirklich, du hast dieses überall dieses Angebot von Home, Lion und Green Rocket, alles auf einer Plattform und es geht auch relativ, wir hatten ja schon mal geschaut, aber es geht jetzt auch hier bei 250 Euro los und das finde ich ist doch eigentlich zur Diversifikation doch ein sehr, ja, eine schöne geringe Summe, oder?
Genau, man muss jetzt nicht enorm viel Geld in die Hand nehmen, um damit zu investieren, sondern kann eben mit 250 Euro direkt loslegen.
Und gefällt mir gut. Diversifikation ist alles. Und wie gesagt, den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ich finde wirklich, also nicht nur, weil sie unser Werbepartner sind, ich stehe dahinter, ich finde das cool, ich finde Diversifikation ist auch wichtig. Und ich finde, es erweitert auch so ein bisschen noch den Horizont und natürlich auch den Tellerrand, oder?
Genau, richtig. Ne? Man hat auch mal spannende Projekte, was mir eben persönlich noch mal kurz auszuholen. Bei Green Rocket gab es zum Beispiel vor kurzem noch Clean. Das war so ein Bike-Hersteller mit Nutzlastenfahrzeugen, die sich so ein bisschen bewegt haben, ein bisschen flexibler waren und da eben auch sehr praxisnah für die städtischen Menschen, die da irgendwo auch was einkaufen oder eben was transportieren müssen. Und da gefällt mir schon, dass man auch hier wieder ganz innovativ vorangehen kann und das fördern kann.
Genau, richtig. Was ist denn dein Top der Woche?
Insgesamt die Berichtssaison. Denn insgesamt, finde ich, hat man trotzdem eine ganz große Vielzahl von Unternehmen, die richtig starke Ergebnisse geliefert haben und doch eigentlich starkes Wachstum zeigen und auch kennzeichnen in ihren Zahlen. Auch die Ausblicke insgesamt sehen gut aus. Sicher gibt es vereinzelt immer mal ein paar Rückschläge, haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Aber insgesamt sieht das Ganze wirklich gut aus, weswegen ich optimistisch auch für den Gesamtmarkt bin.
Okay, Ja, ich glaube, es wird viel mehr selektiert jetzt im Moment. Aber das ist auch gut so, weil überall, wo Chancen sind, sind natürlich auch Risiken und wo Risiken sind natürlich auch Chancen. Und das finde ich, es kann nicht immer nur nach oben gehen. Das wäre natürlich auch für alle doof, die neu einsteigen wollen. Wer einfach kaufen möchte, da sage ich ja eh immer MSCI, World, ETF, Weltdepot, All Country World, Sparplan und los geht's. Jetzt muss ich dich mal wieder auf ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ach, dass doch nicht alles so gut ist und alles Gold ist, was glänzt oder etwas, was nicht so viel fliegt. Mein Flop der Woche ist die Lufthansa. Aktionäre sind unzufrieden mit unserer Lufthansa und werfen ihr halbherziges Krisenmanagement vor. Bei der Hauptversammlung gab es 264 Fragen. Ich glaube, das ist sogar noch mehr als bei Bayer, die hier eingereicht wurden. Und das größte Thema war natürlich der Vorratsbeschluss über eine gewaltige Kapitalerhöhung. Und was denkst du, wie hoch soll diese Kapitalerhöhung ausfallen?
Naja, aufgrund des hohen Kostenbedarfs kann ich mir vorstellen, dass es schon recht hoch ist.
Mehrere Milliarden Euro. Und das bedeutet, ich rede hier von 5,5 Milliarden Euro also Kapitalerhöhungen, die hier stattfinden sollen. Und das ist doch schon sehr, sehr viel, oder?
Ja, gerade so ein bisschen mit der Hinterhand jetzt hier so extrem die bestehenden Aktien zu verwässern.
Ja, das ist ja immer das. Also Kapitalerhöhungen sind eigentlich nicht wirklich gut. Und weißt du, wie hoch die Marktkapitalisierung der Lufthansa aktuell ist? Was denkst du?
Ach, ich weiß gar nicht. Vielleicht, nee. 10? 4? Nee, wie weit waren die?
6,58 Milliarden Euro. Das bedeutet, der Gewinn sollte es mal wieder bald eingeben. Also alle Vermögenswerte für Aktionäre werden einfach mal halbiert. Und jetzt muss man sich mal fragen, glaube ich als Aktionär daran, dass wenn meine Anteile auf einmal 50% weniger wert sind, dass sie in Zukunft irgendwann wieder deutlich mehr wert sind als das, was sie eigentlich jetzt wert sind. Also, diese Kapitalerhöhung, ich kann schon verstehen, warum Aktionäre hier auf die Barrikaden gehen. Und die Mehrheit, also mehrere Aktionärsvertreter, lehnen diese Maßnahme ab. Statt der geplanten Kapitalmaßnahmen schlugen sie vor, andere Wege zu gehen für die bilanzielle Sanierung. Aber hier schlagen diese dann vor, das Tafelsilber zu verkaufen. Und ob das der richtige Weg ist, Tafelsilber, wie zum Beispiel LSG Skychefs, also oder auch die Leasing-Plattform zu verkaufen, ob man das so machen möchte oder sollte, das Tafelsilber zu verkaufen. Ich meine, ThyssenKrupp versucht das ja auch schon seit Jahren und wir sehen, dass dieser Kurs nicht von der Stelle kommt. Ich glaube, die Lufthansa hat sich hier ganz schön verrannt und ich denke, Tafelsilber zu verkaufen, also ob das der richtige Weg ist, wie siehst du das denn?
Ja, das ist natürlich eine schwere Situation. Ne? Die Lufthansa nach wie vor unverschuldet in einer großen Krise, das muss man so sagen. Sie können kaum fliegen, die Cargo kann nicht alles rausholen, hohe Kosten sind da.
Ich bin ja die Woche auch geflogen und ich kann dir sagen, du bist ja mit 20, 30 Leuten im Flugzeug.
Ja, also es ist natürlich auch die Auslastung, ist niemals irgendwo kostendeckend. Das ist halt einfach wirklich eine ganz schwere, schwere Position. Jetzt hat man den Start ja noch drin, das heißt auch hier ist ja ein gewisser Druck da, dass man das Ganze eben irgendwo in irgendeiner Art und Weise lenkt und wieder in die Luft bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern ist es schwer jetzt zu entscheiden, nimmt man das Tafelsilber, gibt man jetzt hier irgendwelche Anteile raus oder verwässert man halt die Anteile der bisherigen Aktionäre. Grundsätzlich muss man ja sagen, jeder, der jetzt noch investiert ist, ist ja irgendwo auch krisenresistent oder hat auch erstmal keine Angst davor, denn letzten Endes steht die Lufthansa mit dem Rücken an der Wand und es wird nicht leichter und nicht besser. Deswegen schwer, also ich glaube,
dass. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch hier eine Chance sein könnte nach der Kapitalerhöhung. Für wirklich spekulative Investoren, die sagen, ich möchte spekulativ, glaube ich, daran, dass die Lufthansa wieder irgendwann zu einer alten Stärke zurückfinden wird. Dann würde ich tendenziell doch die Kapitalerhöhung abwarten, oder?
Ja, abwarten auf jeden Fall.
Wie der Kurs reagiert, was dann da rauskommt und dann, wenn man sagt, also wenn, wir nehmen jetzt nur an, jemand sagt, er möchte jetzt in die Lufthansa investieren und er sagt, er muss da rein, dann würde ich ihm sagen, abwarten, bis die Kapitalerhöhung durch ist, oder?
Ja, die Anteile sind ja trotzdem bloß die Hälfte wert am Ende des Tages. Aber ich würde natürlich warten, wie der Markt darauf reagiert, wenn es dann platziert ist. Und dann, ja, so langsam kann man dann mal gucken, ob man einsteigt. Wie gesagt, für mich wäre es nichts. Ich bräuchte kein Unternehmen in meinem Depot, was wirklich so saniert werden muss. Dann selbst
ist ein Turnaround-Play.
Ja,
ein
aber selbst wenn, man muss ja sehen, die Aktie steht bei 11 und im allergrößten, wahnsinnigen, super Szenario steht sie vielleicht mal wieder bei 30, bevor sie wieder abfällt. Also man wartet hier ewig auf eine maximal, im besten Falle, Verdreifachung, wenn überhaupt, weil ja die Anteile jetzt auch deutlich weniger sind, da die Kapitalerhöhungen nicht nur eine stattgefunden hat bisher. Dann ist doch irgendwo die Marktchance im Vergleich zu den Risiken relativ gering. Klar, 300% klingt viel, aber die müssen A eintreten und B hat man die ganzen Risiken. Also ich glaube, ich würde einfach auch ganz andere Unternehmen setzen.
Ja.
Dann mein Flop. Ebenfalls kann ich eigentlich nur genauso sagen, und zwar haben wir, oder ist mein Flop allgemein, die Wasserstoffaktien, nicht Wasserstoff an sich, sondern die Wasserstoffaktien, denn dort gab es ja wirklich richtig schlechte Zahlen. Also wir haben jetzt wirklich branchenübergreifend das große Wasserstoffblasenplatzen gesehen, wie sie einfach mal alle plötzlich von ihrer hohen Bewertung ein ganzes Stück runterkamen, nachdem vor allen Dingen Ballard Power und Neil katastrophale Umsatzrückgänge zu verzeichnen haben.
Umsatzrückgänge sogar?
-30% Umsatzrückgang bei Ballard Power und bei Neil gab es auch durchaus Rückgänge zu verzeichnen. Natürlich von Gewinnen weit und breit nicht viel zu sehen. Und jetzt holt eigentlich die Realität die Unternehmen und Anleger auch ein, denn wir haben es ja immer wieder gesagt, guckt auf diese Bewertungen, das ist Plug Power, Ballard Power, die waren ja alle oder sind es ja auch immer noch extrem hoch bewertet und ja, Wasserstoff hat vielleicht oder hat sehr, sehr sicher sogar eine Zukunft, gerade als Speichermedium, keine Frage, aber doch nicht so schnell, wie diese Bewertungen hochgeschossen sind. Das muss man erstmal einpreisen. Ich weiß noch, Plug Power bei $60, wir haben gesagt, KUV von 100, das ist in den nächsten 10, 15 Jahren nicht zu rechtfertigen. Richtig, also das Wachstum muss man erstmal auf die Straße bringen im wahrsten Sinne. Völlig utopisch und jetzt kommen eben die Aktien runter. Mittlerweile Plug Power bei $20, aber immer noch nicht günstig. Neil kam jetzt stark runter, unter 19 norwegische Kronen. Auch das ist immer noch nicht günstig, also weiterhin aufpassen. Vor allen Dingen viel Halbwissen auch gerne mal in dieser Branche beseitigen, indem zum Beispiel das Buch, was wir letzte Woche angesprochen haben, was ja immer noch für 0 Euro gibt, unter unserem Link.
Den Link machen wir nochmal in die Shownotes
für
alle, die sich in diesem Thema einfach weiterbilden. Du hast es ja auch durchgelesen und was sagst du? Was ist dein Fazit?
Sehr informativ und vor allen Dingen auch mal interessant zu sehen, was die großen Player sind. Also nicht nur diese klassischen Wasserstoffaktien, sondern eben doch, wer dann noch irgendwo eine Chance hat, vielleicht zu profitieren. Natürlich die grünen Energiestocks. Ne? Und insofern ist es sehr zu empfehlen. 4,90 Euro gab es.
4,95 Euro Versand. Man zahlt nur Verpackung und Versand. Das Buch gibt es im Wert von 39 Euro so kostenlos, aber nicht umsonst.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Philipp.
Ja.
Ich habe ja wieder gekauft bei unserem Werbepartner Just Trade.
Ich auch.
Und da habe ich einfach auch kurzfristig Gewinne mitgenommen, weil die Ordergebühren halt bei 0 Euro sind. Und deswegen kann man auch hier mal schnell Gewinne und auch Verluste realisieren und mal so ein bisschen schnell agil reagieren.
Philipp. Welche von den 500.000 Wertpapieren hast du denn verkauft?
Ja, ich habe verkauft tatsächlich Xiaomi und Cellink. Da habe ich einfach Gewinne mitgenommen und dachte mir so, das ist eine gute Chance, hier doch mal kurz zu vergolden, um dann wiederum anderweitig zu investieren. Und das Schöne ist hierbei, dass wir eine dritte Plattform mit dabei haben. Neben Quartrix gibt es jetzt eben auch TradeGate und Schwarz natürlich.
Ja, also das ist, finde ich, auch wirklich cool. Du kannst ja dort auch wirklich alles handeln. Aktien, ETFs, ETCs, Zertifikate und es gibt natürlich auch 5 Kryptowerte, die man kaufen kann, wie du es schon sagtest. Es gibt 3 renommierte Börsen, Lang und Schwarz, Quartrix und TradeGate. Ich bin ja persönlich auch ein sehr großer TradeGate-Fan. Außerbörslich gibt es über die 4 großen Emittenten natürlich, also diese sind ja Citi, Société Générale, UBS, Vontable. Dann gibt es noch 1100 ETFs von 8 beliebten Anbietern. Diese sind namentlich Amundi, DWS, iShares, Luxor, OneEgg, Vanguard, UBS und natürlich auch noch WisdomTree ist dabei. Wenn du Kryptowerte handeln möchtest, kannst du das sogar rund um die Uhr machen und das gefällt mir doch ganz gut. Marcel, erinnerst du dich eigentlich noch an deine Depoteröffnung? Wie lange hat das gedauert?
Das hat wirklich keine 10 Minuten gedauert. Das ging wirklich extrem schnell und das muss ich immer noch wieder lobend erwähnen, denn ich hatte auch schon andere Beispiele, die deutlich länger gedauert haben. Ja. Und das Schöne ist auch Web- und App-basierend. Ja. Also man kann auch schnell mal unterwegs handeln. Man kann aber auch zu Hause gerade am Rechner sitzen und sagen, jetzt logge ich mich mal ein und schaue mal rein. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ich auf die Postbox sehr schnell zugreifen kann. Auch dort, wenn ich kaufe und verkaufe, ist das sofort da. Bei vielen dauert das manchmal einen Tag, bis das überhaupt eingespielt ist. Insofern ist das hier natürlich auch nochmal schön.
Dann gibt es auch noch die ganzen Order-Typen. Limit-Order, Stop-Loss-Order, one cancels the other. Und das, wie gesagt, alles völlig kostenfrei. Die Abgeltungssteuer wird frei berücksichtigt. Du kannst einen Freistellungsauftrag einrichten. Es gibt eine Einlagensicherung, also auch eine deutsche, weil die Kontoführung liegt auch bei der deutschen Privatbank, bei der Sutor Bank. Das gefällt mir doch. Also wirklich sehr gut. Wir können es jedem nur empfehlen, hier ein Konto zu erstellen. Den Link dazu gibt es natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Und jeder, der mal sehen möchte, auch wie das funktioniert, bei unserem Aktiencheck, tatsächlich kaufen wir ja auch Aktien und zeigen das auch live, wie das funktioniert bei Just Trade. Morgen gibt es unseren nächsten Aktiencheck und ich habe ja gekauft Lam Research und Lam Research, also wie das funktioniert hat bei Just Trade, zeigen wir euch morgen 18 Uhr am Sonntag bei YouTube. Dazu habe ich noch gekauft Pinterest. Ich bin nach den Quartalszahlen hier rein, weil erstens hat meine Verlobte gesagt, Philipp, du musst Pinterest kaufen. Und dann hat sogar noch bei Instagram einer geschrieben, jetzt wird Philipps Verlobte sagen, Mensch, hier, du musst kaufen.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich das machen. Und ich habe bei meinem Unternehmen, das ich schon am längsten, glaube ich, mit investiert bin, nochmal wieder aufgestockt, nämlich bei Bayer. Und ich habe die Dividende schon wieder reinvestiert. Und Marcel, ich habe in den letzten Jahren, und das ist eigentlich schon unglaublich, ich habe jetzt schon allein durch die Dividenden 10% oder etwas mehr als 10% mehr Aktien. Unglaublich, oder?
Ja, weil das immer wieder reinsteckst in die Aktie und dann quasi das einfach
größer wird. Würden Sie jetzt noch die Dividenden erhöhen und Mehrwert generieren für die Aktionäre, dann würde das natürlich nochmal einen richtigen Katalysator geben vom Zinseszins.
Bin ich gespannt aufs Jahr 2022, wenn die nächste Dividende kommt, ob das eben besser dasteht. Ansonsten habe ich noch zugelegt und zwar habe ich nicht nur, wie schon gerade angekündigt, Selling und Xiaomi verkauft, sondern ich habe bei Just Trade auch Zuora gekauft. Ich bin dir gefolgt, etwas später, aber ich bin dir gefolgt. Ja. Zuora hat mich überzeugt, das sieht sehr, sehr gut aus. Protolabs, sehr, sehr stark abverkauft in den letzten Monaten und deswegen dachte ich mir jetzt, charttechnisch passt das ganz gut. Im Nachhinein muss man sagen, gut, hätte man auch noch günstiger reinkommen können, aber das ist ja häufig so, deswegen halb so wild. Außerdem habe ich mir noch bei Just Trade MI Homes gekauft. Und hier möchte ich diesen Trend des Häuselbauers mitspielen, denn das ist aktuell so doch so eine Branche, die doch recht gut läuft. Neben D.R. Horton oder eben auch Lennar und noch ein paar andere ist eben MI Homes auch recht günstig bewertet. Profitiert natürlich extrem davon, dass die Menschen sagen, okay, wenn es jetzt hier Homeoffice gibt, werde ich jetzt einfach hier aufs Land ziehen, denn wir haben gesehen, das Zuhause ist sehr, sehr wichtig, gerade in den Lockdown-Zeiten, weshalb ich hier jetzt eine Position eröffnet habe und die läuft tatsächlich auch ganz gut an bisher. Des Weiteren habe ich ebenfalls Pinterest gekauft nach dem Rücksetzer. Auch hier könnte man jetzt günstiger reinkommen zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber die Unterstützung war zwar da, aber letzten Endes gibt es natürlich auch jetzt noch weitere Unterstützungen, die den Kurs bremsen können. So schlecht waren die Zahlen nicht, deswegen bin ich auch hier stark überzeugt, dass das langfristig
und, eine... Und ich spekuliere natürlich noch immer auf die Etsy-Fusion oder Übernahme mit und von oder mit oder durch Pinterest. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Fantasien?
Ja, gehe ich nicht mit. Also ich sehe, dass da natürlich gewisse Vorteile sind, aber alleine schon die Kooperation mit Shopify seitens Pinterest kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier so eine große Übernahme tätigt. Das finde ich auch eine Fusion, glaube ich, nicht dran. Das glaube ich nicht. Die werden einzeln einfach weiter wachsen. Etsy hat auch super hervorragende Zahlen gebracht, wirklich starkes Wachstum, sollen auch weiterhin sehr gut wachsen. Aber da sind wir natürlich nicht investiert. Einen weiteren Zukauf gab es diesen Monat doch noch. Und zwar dank der Community habe ich ja Adidas an der Unterstützung gekauft. Ja. Und aktuell, bis jetzt, muss man sagen, hat sich das noch bestätigt. Die Unterstützung steht weiterhin. Was hast du denn verkauft?
Verkauft habe ich fast war ich am Überlegen, Bristol Myers platt zu machen, um in CVS Health zu investieren. Aber ich habe mich zusammengerissen. Und nein, ich bleibe bei meiner Bristol Myers. Ich habe nichts verkauft. Wie war es denn bei dir?
Ich habe noch Bechtle verkauft. Und das schweren Herzens auch. Aber die Aktie tendierte schon wieder nach unten. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mitgehen möchte, weil am Ende des Tages waren hier nochmal mindestens 10% Kursverlust drin. Mhm. Ich habe Gewinne mitgenommen, um Verluste auch mal auszugleichen, die ich ja dieses Jahr schon realisiert hatte. Und insofern habe ich das erstmal in Adidas dann geparkt, um hier kurzfristig wieder Gewinne mitzunehmen, wenn es denn so eintritt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Daher Bechtle, aber langfristig bin ich trotzdem überzeugt von Bechtle und werde auch nach wie vor wieder ein Auge drauf werfen, wenn es soweit ist. Die Entwicklung, top und flop, was ist so passiert bei dir?
Ja, also bei mir auf Platz Nummer 1 CrowdStrike, dann ging es weiter mit Danaher hier plus 9%, also CrowdStrike hat so 10% gemacht im Monat, Domino's plus 7%, also da ist es auch völlig aufgegangen und auf Platz 4 MSCI Inc. mit 6,5%. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir auf Platz 3 ebenfalls, also CrowdStrike hat mit 10% ordentlich zugelegt, hast schon recht. Alphabet plus 11,2% nach hervorragenden Zahlen. Sieht man auch, dass die zum Beispiel ganzen Big Techs tatsächlich nicht so hoch bewertet waren, denn hier sind die guten Zahlen gut angekommen und dann auch zu Kurs Sprüngen verlaufen. Und HubSpot, 14,5%, die sind ja wirklich abgegangen. Und man muss sagen, hier sieht man auch so ein bisschen den Leadership, denn in den Tech-Werten war HubSpot relativ schnell wieder am Allzeithoch, wo andere noch deutlich tiefer rumgekraucht sind. Insofern freue ich mich, so einen Gewinner im Depot zu haben. Was war denn so dein Flop?
Super. Mein Flop, oh, und das tat richtig weh bei mir. Also Nvidia minus 9,77%, Encarvis minus 11,5%. Ich habe da mal reingeschaut und festgestellt, ich bin fast wieder plus minus null. Also 100% mal mitgemacht und dann wieder runter, unglaublich. Und Teladoc, boah, minus 20%, das schreit ja schon fast nach einem Nachkauf.
Ja, wie war es denn bei dir? Ja, bei mir war es ähnlich. Ganz, ganz schwach hat sich Enphase entwickelt. Auch hier ging es eben stark nach unten. Teladoc hast du angesprochen, ist auch mit dabei natürlich. Aumann war auch nicht zu vernachlässigen. Erwähne ich gleich mal hier.
Den Schlussstrich?
Ja, also all das. Na gut, Aumann hat sich ja auf dem gleichen Niveau schlecht entwickelt. Ne? Also ist mal wieder top, weil sie sich wieder gut entwickeln und dann wieder runtergehen. Also sie bleiben permanent auf diesem schlechten. Ein Schlussstrich lohnt sich ja einfach nicht.
Das ist so wie ich früher in der Schule.
Ja,
genau. Ich war permanent schlecht. Permanent auf dem unteren Drittelniveau.
Ja, es macht keinen Sinn, diesen Verlust zu realisieren aktuell. Ja. Das ist irrsinnig. Und ja, ganz schwach entwickelt hat sich ist tatsächlich, da bin ich eindeutig zu früh rein, EXP World Holdings. Sehe ich aber jetzt immer noch nicht dramatisch, denn sie haben innerhalb dieses Quartals sehr, sehr häufig neue Märkte angekündigt, wo sie gerade reingehen und haben jetzt die Quartalszahlen gebracht und haben unglaublich 120% Umsatzwachstum. Und beim Gewinn haben sie letzten Endes einen Cent verfehlt pro Aktie. Ich meine, es ist auch nicht wenig, aber es ist jetzt nicht so schlimm, gerade bei dem Wachstum und bei der Expansionsstrategie sehe ich das überhaupt nicht schlimm. Deswegen überlege ich hier sogar nachzukaufen. Und bei Teladoc natürlich auch.
Ja. Wie war's denn, was sind denn im Moment deine Top 3 des Depots?
Meine Top 3 sind nach wie vor die gleichen. Apple auf Platz 3 mit 152%. CrowdStrike hat die 200% wieder erreicht gehabt am Ende des Monats und Amazon mit 265% sehr gestärkt. Witzigerweise kommt jetzt Alphabet und Nvidia ganz mit ganz großen Schritten von Platz 4 und 5 auf Platz 3 in Richtung. Ja, mal schauen, wie lange sich Apple auf dem Platz hält. Wie ist es bei dir?
Ja, auf Platz 3 ist bei mir Disney. Visa ist auf einmal wieder drin in den Top 3 mit 91% und CrowdStrike mit 262%. Also Visa dürfte ich vermute auch jetzt dieses Jahr noch die 100% reißen.
Ja, doch, davon gehe ich aus. Jetzt hat man wieder den Aufwärtstrend angenommen. Das sieht eigentlich wirklich ziemlich gut aus. Was sind deine Flops?
Meine Flops, Nvidia mit minus 6,35%, American Tower minus 8,76%, aber ich glaube, hier haben wir auch bald eine Kapitalerhöhung, aber das sehe ich eher positiv entgegen, weil es schafft Mehrwert für uns Aktionäre, nicht so wie bei der Lufthansa. Und dann natürlich auch noch Teladoc mit minus 16,75%. Hier bin ich vielleicht ein bisschen zu früh, zu euphorisch eingestiegen, aber hier kann man ja immer noch nachkaufen. Da bin ich ganz entspannt. Wie ist es denn bei dir?
Genau, also bei mir hat sich einiges getan, weil auch, ich sag mal, viele wieder gestiegen sind in den Value-Bereich, ja auch letzten Monat schon.
Ja.
Klar, dass Aumann nach wie vor mit minus 80% im Depot rumkrauscht, das ist Wahnsinn. Ja kein Geheimnis mehr, ne? Die lohnt sich aktuell einfach auch nicht zu verkaufen mit dieser Restposition, das ist Irrsinn. Dann Chinko Solar hat sich natürlich nicht wirklich stark entwickelt, hat zum Glück jetzt mittlerweile nahezu so einen Boden gefunden, beziehungsweise müssen wir mal schauen, ob der auch hält.
Ja.
Und also minus 31% im Depot und AT&T mit minus 28%, aber Tendenz steigend, denn AT&T hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Nicht rasant, aber schon gut.
Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du wirst dieses Jahr mit AT&T Break-Even wieder sein.
Das wäre natürlich sportlich.
Ich glaube, das wird passieren. Und wenn das passiert, dann darfst du mir als Domino's-Aktionär eine Domino's-Pizza ausgeben. Weil meine Glaskugel klappt. Wie lief denn dein Depot allgemein den Monat?
Ja, mein Depot hat tatsächlich 2% zugelegt.
Was?
Und das liegt ganz einfach daran, dass ich extrem,
ich extrem guter Anleger bin, hallo.
Ja, genau, richtig, weil ich nämlich in Big Tech investiert bin und Big Tech lief einfach sehr, sehr gut und das hat natürlich dem Gesamtportfolio natürlich Auftrieb gegeben, gerade weil auch die Gewichtung natürlich zulasten des Big Techs ist und das ist natürlich hier dann auszahlend und ausschlaggebend dafür, dass mein Depot 2% nach oben gegangen ist. Deins?
Ich bin halt nicht so ein Big Techer. Minus 1,77%. Aber ist auch enorm. Ich hatte ja den Monat vorher, glaube ich, fast 5. Das lief ja richtig gut, als Value wirklich angesagt war. Deswegen, ich kann damit leben. Es gab ja auch ein bisschen Geld auf dem Verrechnungskonto. Bei mir gab es Bayer, wie gesagt, schon wieder reinvestiert. Und American Tower. Was gab es denn bei dir?
Ja, bei mir gab es auch American Tower und Bayer natürlich. Wir sind ja beide investiert. Und dann noch die Dividende, die ich immer wieder gerne habe von Altria.
Ja.
Und auch Stryker hat bezahlt. Und auch
die haben sogar erhöht.
Die haben erhöht, ich glaube 7,5%, 9,6% sogar. 9,6% Dividendenerhöhung, ganz frisch diese Woche reingekommen. Kaufkandidaten, Philipp, was möchtest du alles kaufen?
Tatsächlich, Church & White steht bei mir ganz oben mit dabei. Zalando finde ich auch ganz interessant. Vielleicht auch mal Teladoc nachkaufen, aber ich kaufe ja eigentlich gar nicht so gerne nach. CVS Health vielleicht auch. Also
Fresenius?
Fresenius, ah nee, da hast du mich ja vergrault. Du hast gesagt, kein Fresenius mehr in diesem Podcast und somit gibt es auch kein Fresenius mehr in meinem Depot. Wie war es denn bei dir?
Ja, also ich
oder was kommt denn bei dir?
Bei mir kommen nächsten Monat vielleicht, mal schauen. Also für das Dividendendepot steht natürlich AppWay nach wie vor an. Mhm. Ärgerlich, dass AppWay echt gute Zahlen geliefert hat und tatsächlich einfach wieder schön ausgebrochen ist. Ja, da schenke ich dir
schon eine Aktie und du nimmst das Geld und investierst es noch nicht.
Nee, ist richtig.
Totes Kapital.
Wollte halt nur eine Aktie.
Möge die Inflation dich auffressen.
Ja, nützt ja nichts, ne? Ja, liegt aber bereit und wird jetzt mit dem nächsten Dividenden, die so reinkommen, dann nach und nach dann das auffüllen und dann werde ich AppWay sofort ins Depot reinziehen.
Die
das
wird dann so eine Win-Win-Situation. Schon ordentlich gestiegen.
Ne? Ja, die hat ein Stück mitgenommen.
Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, sicher. Was denkst du denn, was ich jeden Tag mache?
Hoffentlich.
Ja, außerdem habe ich JD.com auf dem im Blick, denn hier muss man sagen, ist der Rücksetzer tatsächlich zu einem günstigen, also jetzt einen günstigen Preis geworden, denn man hat eine Bewertung, die, ich sag mal, dem Umsatz nahe, also schon relativ gut zugute kommt. Also hier hat man nicht allzu hohes KUV. Und wenn der Ausbruch gelingt oder zumindest weiter bei Bestand hält, dann könnte ich mir hier vorstellen, eine Position einzugehen. Aufgrund des ganzen grünen Wandels würde ich weiterhin sagen, NKW ist ein absoluter Kaufkandidat, denn hier sieht es auch bald so aus, als hätte man einen Boden gefunden, aber es ist noch nicht, ja, man muss halt die Entwicklung abwarten, denn meistens muss ein Boden erst bestätigt werden, um es als Boden zu bezeichnen. Deswegen mal gucken, ob das nur ein Abpraller oder eine Bodenbildung war. Außerdem, ganz wichtig, und da bin ich bei dir, Teladoc kaufen. Ja. Definitiv, das Unternehmen ist einfach unfassbar stark. Mit Livongo.
Ja, natürlich. Das ist ein Riesending. Gar nicht mit eingepreist.
Das ist, also ich glaube, das ist allgemein bei vielen nicht ganz im Kopf, was Teladoc alles leistet. Also es ist ja nicht nur Telemedizin, es ist auch ein riesen Datenspezialist für Diabeteserkrankte und auch noch viele weitere Krankheiten. Also sie sind ein riesen Big Data Bringer dahingehend und da auch Vorreiter in der Medizin. Ja. Enphase Energy habe überlege ich da auch nochmal reinzugehen, denn sie wachsen und sind natürlich auch Profiteur des ganzen Hausbooms in den USA, denn Enphase Energy Systeme sind ja da sehr, sehr gefragt und genau dort passend.
Marcel, Fazit. Wie war für dich der Monat? Bist du zufrieden?
Ich bin zufrieden, aufgrund natürlich auch der Entwicklung von Big Tech. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Mai so weiterentwickelt. Bist du denn zufrieden?
Nee, mit minus 1,7%.
Kann man nicht zufrieden sein.
Kann man ja nicht zufrieden sein, aber dennoch, mein Depot geht langfristig in die richtige Richtung und das ist ja auch das, worauf es ankommt.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Marcel, meine Investmentidee der Woche ist Love is in the air, everywhere I look around, so genug davon. Also, der Tinder-CEO geht davon aus, es wird einen Sommer der Liebe geben und ich gehe auch davon aus und er erwartet einen Dating-Boom. Und wenn man dieser Liebe folgen möchte, dann kann man das am besten machen und das ohne schlechtes Gewissen mit den Aktien der Match Group. Was denkst du? Werden wir einen Sommer der Liebe erleben?
Ja, ich hoffe es doch, ja, weil Match Group ist ja natürlich auch mein Investment.
Irgendwo. Ach, du bist
ich
doch dabei.
Ich bin ja schon länger dabei und würde das jetzt auch begrüßen. Ja, grundsätzlich kann ich mir das natürlich vorstellen, nach den Lockdowns, gerade in dieser Zeit, ja, man darf sich nicht treffen, bla bla bla, ist natürlich alles nicht so schön, gerade auch für diejenigen, die ein bisschen Gesellschaft mögen. Insofern könnte es durchaus sein, dass Tinder mit seinen ganzen Töchtern, muss man ja sagen, also Match Group hat ja wahnsinnig viele Töchter und extrem viele Unternehmen in diesem Bereich, ja auch in anderen Ländern, da kann man schon davon profitieren. Also ich gehe damit, dass der Sommer sicherlich wieder gewinnbringend für Tinder oder zumindest Match Group sein könnte.
An dieser Stelle drücken wir allen Singles und Tinder-Nutzern die Daumen.
Genau, und dann natürlich auch den Aktionären
natürlich
und Aktionärinnen.
Auch.
Ja. Genau, ich habe heute eine Anti-Investment-Idee. Warum, wieso, weshalb? Ich würde jedem raten, aktuell tatsächlich diejenigen, die in BioNTech, CureVac oder auch in Moderna investiert sind, einfach mal Gewinne zu realisieren. Denn BioNTech extrem gestiegen in den letzten Wochen und Monaten und man muss jetzt sagen, die Bewertung 45 Milliarden Dollar ist natürlich enorm hoch, wenn man mal überlegt, dass die Spitzen dann umsetzen bei 9,5 Milliarden respektive vielleicht sogar bis zu 11 Milliarden, wenn es richtig gut läuft, für 2021 angesetzt sind. Aber in den Jahren danach wird es ja deutlich weniger. Das heißt, hier
hast
haben
du etwa unseren Fundamentalcheck die Woche gesehen. Da habe ich nämlich BioNTech und CureVac genau das Gleiche angesprochen.
Ach so, ja, tatsächlich.
Dass die Peakspitzen vom Umsatz erreicht werden nächstes Jahr, dann geht's ab.
Genau, richtig. Das ist ja die Gefahr, die man im Prinzip bei allen dreien hat, weil sie haben eigentlich nur diesen One-Hit-Wonder. Und jetzt eben viele gesagt haben, naja, was machen jetzt, weil die BioNTech-Aktie ist ja 13% die Woche mal runtergegangen und da gab es ja dann gleich so die ersten, die ein bisschen nervös wurden. Was? Kaufen, kaufen, kaufen. Nein, Vorsicht, denn das ist einfach die Umsatzspitze tatsächlich bei vielen und bei CureVac wird es sicherlich ein Jahr später sein, bei Moderna und BioNTech eben in diesem Jahr und dann die darauffolgenden Jahre werden zwar Umsätze damit generiert, ja, das stimmt, aber eben nicht mehr so viel auf einmal. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder mal erwähnen, damit die Leute dann auch verstehen, dass das nicht unbedingt ein langfristiges Investment sein muss, denn erst dann, wenn man mit einer Impfung Krebs bekämpfen kann, wenn BioNTech dieses Mittel zulassen darf, erst dann verdienen die auch anderweitig Geld und dann können sie sich selber mit Produkten auch diversifizieren. Deswegen würde ich dazu raten, aktuell wirklich die Gewinne einfach mal zu realisieren, einfach mal wirklich sagen, okay, ist gut gelaufen, ich nehme es jetzt mit und bin raus.
Ja,
oder
man kann ja einfach nur sein Investment rausnehmen.
Man sagt, aber selbst ich würde es sogar komplett dicht machen, muss ich sagen, weil warum nicht den Gewinn mitnehmen, wenn es eh nicht mehr besser wird die nächsten Jahre und die Zukunft wird ja gehandelt. Das heißt, so langsam ist die Zukunft die Realität, dass die Impfungen durch sind, dass man nach und nach natürlich nicht mehr erzielen kann. Ne? Weil jetzt ist noch der absolute Impfhype und ab einem gewissen Punkt wird das auch abflachen und zur Normalität übergehen. Deswegen hier ganz klar würde ich sagen, Gewinnmitnahmen. Und dann einfach mal abwarten und vielleicht andere Investments tätigen. Und vielleicht schafft es BioNTech mal in ein paar Jahren wirklich einen Krebs mit Impfstoffen zu besiegen. Das wäre schön, aber ist eben alles noch in der Pipeline und damit eben auch im Ungewissen.
Dann, ich bin sehr gespannt. Am Montag gibt es ja auch von BioNTech Quartalszahlen.
Ja.
Das wird hochinteressant, wie die doch hier ausgehen werden. Apropos Quartalszahlen, schauen wir uns mal an, was nächste Woche so passieren wird.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Nächste Woche, Marcel, es gibt Quartalszahlen. Wer berichtet denn?
Genau, es geht also weiter mit der Quartalszahlenflut und da geht es Montag schon los mit Air Products zum Beispiel, Marriott International, also hier sieht man auch mal, wie die Hotelketten sich weiterentwickelt haben, der Trade Desk, darauf freue ich mich ganz persönlich natürlich, BioNTech ist mit dabei, dann Tyson Foods werden wir erleben, Zeiss Medical Care, auch hier sehr, sehr interessant, Coty, die wir heute schon mal angesprochen haben, werden auch berichten, abends dann, das erste Mal, dass Roblox ihre Bücher öffnen, das wird sehr spannend, die sind ja sehr hoch bewertet, werde ich mich auch gern mal ransetzen. Ähnlich ist es bei Affirm, ja, die sind ja auch noch relativ frisch an der Börse. Nuance, die Übernahme von Microsoft ist ja im Prinzip so gut wie durch und jetzt kann aber Nuance nochmal berichten, wie es lief. Außerdem ganz frisch an der Börse ja TuSimple, auch die werden berichten. Weiter geht es am Dienstag mit Palantir, auch das wird dann richtungsweisend und interessant. E.ON wird natürlich dabei sein, dann Royalty Pharma haben wir auch schon länger auf unseren Watchlisten, auch sehr, sehr interessant. Dann geht es weiter mit Bechtle, auch noch am Dienstag während des Tages, United Internet, auch hier vielleicht nicht ganz uninteressant. Abends dann EA Games, oder EA zumindest, ist im Prinzip dabei. Dann Unity Software, auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, sehr teuer, aber trotzdem sehr, sehr spannend. QuantumScape, was natürlich auch viele gut finden. Upstart ist mit dabei. Lemonade, der Versicherer, ist mit am Start.
Unglaublich teuer bewertet.
Ja, wirklich, tatsächlich. Also da sind einige dabei, die unfassbar hoch bewertet sind. Am Mittwoch wird die Allianz berichten. Die Telekom, Iberdrola, Merck, Bayer, Ahold Delhaize, RWE. Also wir haben hier schon eine richtig große Bank, europäische Unternehmen, auch die Deutsche Wohnen wird auch zeigen, was sie gemacht haben und für viele auch interessant, Warta.
Ja.
Dann am Handelsschluss Coupang, die südkoreanische Amazon, wird auch das erste Mal seit Börsengang berichten. Dann ist natürlich mit Context Logic und Wish auch wieder jemand dabei, der sehr interessant ist. Bumble, Love in the Air, wird auch hier zeigen, was so in den Büchern steckt. Dann natürlich noch weitere Unternehmen, die auch noch relativ frisch an der Börse sind. Das sind jetzt alles so Unternehmen, die auch noch nicht so lang an der Börse gelistet sind.
Sonos.
Zum Beispiel, auch mit dabei. Am Donnerstag Alibaba, ganz interessant. Dann auch Bilibili, XPeng, das der E-Automobilhersteller. Ja. Yeti ist mit dabei. Dann noch Vertex, auch hier sehr spannend. Am Abend dann Walt Disney. Wir sind beide sehr gespannt. Auch Coinbase und Airbnb werden liefern. DoorDash, Farfetch, GoodRx. Also hier haben wir richtig viele. Oscar Health ist auch mit dabei. Auch ein sehr spannendes Unternehmen. Mhm. Auch trotzdem hoch bewertet. Nochmal so. Und am Freitag dann Encarvis.
Knorrbremse.
Ja, und Knorrbremse.
Wen wirst du mit großer Aufmerksamkeit hier verfolgen nächste Woche?
Also tatsächlich angefangen von The Trade Desk, Roblox, Affirm.
Bist du bei Roblox dabei?
Nein, aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, denn man merkt auch schon in Deutschland, dass es sehr gefragt ist.
Ach so.
Ja, also die Kinder lieben das offensichtlich und das ist ja meist ein gutes Zeichen, weil dann die Eltern meistens bluten finanziell. Palantir wird mich sehr interessieren, natürlich auch Unity und ich will jetzt nicht allzu viele wiederholen, aber auch Walt Disney und Airbnb, Coinbase sind natürlich hier mit im Fokus.
Palantir wird sehr interessant. Es wird ja vermutet, dass sie Probleme haben mit Geschäftskunden. Und das könnte für die Aktie fatal werden, wenn sich das doch bestätigt. Aber es gibt natürlich auch wieder was fürs Verrechnungskonto. Am Montag gibt es Dividenden von American Express, Allianz, Simrise ist mit dabei, John Deere, Air Products, Hannover Rück, Puma. Dann haben wir am Dienstag die Deutsche Post, Heidelberg Zement, AXA, Nucor, ASML, dann am Mittwoch, Danone, Dürr, CTS Eventim ist mit dabei, Schneider Electric. Am Donnerstag bekommst du auch noch ein bisschen Dividende von Apple. Ich glaube, die haben sogar erhöht, oder? Aber erst zur nächsten haben sie, glaube ich,
Ich glaube, die erhöhen jetzt schon.
Ach, ja, okay.
Weiß ich nicht, werden wir sehen.
Am Freitag gibt es dann AbbVie, da bist du ja leider noch nicht mit dabei.
Danke.
Costco, Essentia haben wir mit dabei, Aeon. Also hier ist auch wieder einiges los. TAG Immobilien, nächste Woche wird es doch tendenziell nochmal spannend. Marcel. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Genau, war wieder sehr spannend.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Und natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei und kaufe immer schön Fairtrade-Produkte mit Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.